zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Inforadio, das Medienmagazin von Radio 1. Ohne Musik. Mit Jörg Wagner.
Willkommen zu Teil 2 und entsprechend einer These Ende der 50er Jahre von Vance Packard in der Welt der geheimen Verführer.
Das Fernsehen versetzt den Betrachter in den Zustand einer leichten Hypnose. Das Fernsehen entrückt uns den Sorgen, lässt uns dem Alltag entschweben, bringt Ruhe und Entspannung. Auch das Werbefernsehen.
Die Reise zum Mond ist keine Utopie mehr. Kühnheit prägt unser Jahrhundert und sie ist kühn. Die Mischung der Peter Stuyvesant, die die verschiedensten Fahrwerke vereint zum Duft der großen, weiten Welt.
Erntedankfest in Kenia, Ostafrika. Zu Ehren des Tchibo Kaffee-Experten.
Ich finde Omo einfach prima. Wenn ich meine schmutzige Wäsche in die Omo-Lauge lege, merkt man sofort, dass sich der Schmutz löst.
Porträt einer Frau, die mit Palmoliv spült. Als wir sie fragten, warum, sagte sie:
Ich glaube, ich bin ziemlich anspruchsvoll und, naja, eben deshalb.
Das milde Palmoliv mit der ergiebigen Spülkraft.
Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt.
Der gebildete Mensch sagt nur Persil.
Ja, wer hätte das gedacht? 50 Jahre ist das her. Seitdem gibt es im bundesdeutschen Fernsehen Fernsehwerbung. Erfinder ist der Bayerische Rundfunk und ich begrüße jetzt in München Sabine Rittner vom Historischen Archiv des Bayerischen Rundfunks. Grüß Gott nach München.
Grüß Gott nach Berlin.
Was ist denn darüber bekannt, warum der Bayerische Rundfunk, ausgerechnet der Bayerische Rundfunk, die erste Anstalt war, in der Fernsehwerbung gesendet wurde? Was wissen Sie da?
Im Hörfunk gab es ja bereits seit 1949 Werbesendungen, ebenso in englischen und im amerikanischen Fernsehen. Allerdings war innerhalb der ARD die Haltung zu diesem Thema nicht einheitlich. Zum Beispiel SDR, NDR und WDR waren absolute Gegner des Werbefernsehens. Also man musste es dann irgendwann angreifen, sonst hätten es andere gemacht. Und ich denke, das hat der Bayerische Rundfunk relativ bald erkannt. Also die haben Handlungsbedarf gesehen und haben dann auch mehr oder weniger die Angelegenheiten im Alleingang begonnen und dann in der ARD Fakten geschaffen.
Wie hat denn die Medienpolitik darauf reagiert? Denn es gab ja dann plötzlich ja auch Einnahmen. Werbefernsehen hat ja mal den Grund, dass dann auch Geld in die Kasse kommt.
Also es war ja so, dass Träger nicht die Rundfunkanstalten selbst waren, sondern die Tochtergesellschaften, also die GmbHs, die durchaus Werbung machen konnten. Und es war aber am Anfang vereinbart, dass der Gewinnüberschuss der Kulturhilfe in Bayern zugutekommen sollte. Also es war nicht ein Ertrag, den man dann ins Programm steckte, sondern der kulturelle Aufbau in Bayern sollte gefördert werden.
Der erste Spot war ein ziemlich langer Film über Persil mit Beppo Brehm und Liesel Karstadt.
Xavier, da schau her, was du wieder gemacht hast. Also du bist doch ein richtiger Dreck.
Sprich's nicht aus, wir sind ja nicht daheim.
Aber du benimmst dich so, als wenn's daheim wärst. Ich, wenn Wirt wär, mein Lieber.
Aber was wäre dann, wenn du der Wirt wärst?
Nausschmeißen tät ich dich.
Mahlzeit, die Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Gisela, Serviette.
Entschuldigung, bitteschön.
Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Nicht wahr, gnädige Frau? Wünsche weiterhin gute Speisen.
Danke. Siehst, Liesel, das ist eben der Unterschied zwischen dir und dem feinen Mann.
Was?
Naja, du machst allebei gleich ein Trara und ein Theater, wenn bloß so ein kleines Fleckerl auf den Tisch stecken kommt. Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes.
Wie kam es zu diesem ersten Spot überhaupt?
Es war ja so, dass 1954 der Bayerische Rundfunk mit der Firma Henkel einen Pachtvertrag über ein Grundstück auf dem Wendelstein abschloss. Dort sollten Senderanlagen gebaut werden und bereits in diesem Pachtvertrag wurde festgelegt, falls es Werbung im Fernsehen geben würde, dann hätte die Firma Henkel den Vorrang. Also man sieht daran schon, dass die Wirtschaft sehr interessiert war an dieser Möglichkeit.
So, dem habe ich es aber gegeben.
Wem?
Na, dem Chef? So eine Frechheit, so eine Unverschämtheit.
Hallo, Frauengold nehmen.
Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen.
Es war mein Fehler, Herr Direktor. Ich hatte nicht aufgepasst und ich möchte mich dafür entschuldigen.
Versuchen auch Sie einmal Frauengold. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch fühlen will, nimmt Frauengold. Frauengold gibt auch Ihnen den rechten Schwung.
Aus heutiger Distanz sind die teilweise sicherlich unfreiwillig komisch, diese Spots. Damals hatten Sie ja wirklich die Aufgabe, den Verkauf anzukurbeln und nicht eher vom Produkt abzulenken. Gab es so etwas wie eine Wirkungsforschung?
Also es gab eine sehr zeitnahe Untersuchung von Infratest, die startete im November 1956, also gleich nach Einführung des Werbefernsehens, und ging bis 1957. Befragt wurden damals 1300 Haushalte und das Ergebnis zeigt, dass die Akzeptanz sehr groß war. Also 66% der Befragten gaben an, dass sie Werbefilme gern sahen, und vollkommen abgelehnt wurde das Programm nur von 4% der Befragten.
Also ein positives Echo bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, aber wie war es mit anderen Medien, zum Beispiel im Printbereich? Gab es da nicht doch Befürchtung vielleicht, dass die Firmen ihre Werbemittel nicht aufstocken, sondern eher dann alles Geld ins Fernsehen stecken?
Ja, also ganz vehement dagegen waren natürlich die Zeitungs- und Zeitschriftenverbände, auch einzelne Verlage. Allen voran war das der Springer Verlag in Hamburg. Einerseits fürchteten die sicher die Konkurrenz des Fernsehens, andererseits gab es aber damals auch schon Bestrebungen auf ein privates, werbefinanziertes Fernsehen. Und also die Verlage waren nicht gegen Werbefernsehen, sondern die waren dagegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Werbefernsehen ausstrahlte.
50 Jahre Fernsehwerbung, damals Pionierleistung vollbracht vom Bayerischen Rundfunk. Im Studio in München war die Kollegin Sabine Rittner vom Historischen Archiv. Ich bedanke mich.
Danke, wiederhören.
Und jetzt möchten wir eine.
Gerne, denn nach Frische lässt mein Mund.
Ob im Sommer
oder Winter,
Coca-Cola trinkt man gern zu jeder Stunde.
So erfrischend ist die Pause.
Coca-Cola ist das Richtige für mich.
Stets beliebt bei Jung und Alt, und am besten schmeckt es kalt. Coca-Cola für dich.
Nur einen Monat später, am 4. Dezember 1956, ging der SFB mit Werbung auf Sendung. Dazu der SFB-Werbepionier Hans-Bodo von Dinklage.
Wir haben ja in Berlin immer eine Woche Zeit versetzt die Programme und die Werbung des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt. Das wurde seinerzeit, da es ja noch keine Möglichkeit war, das per Leitung nach Berlin zu geben, wurde per Flugzeug hergebracht, und dann in Berlin gab es noch kein Radar. Also manchmal landeten die Maschinen nicht, wie wir es erwarteten. Es war eine aufregende Sache. Es kam manchmal in letzter Minute, so zum Beispiel einmal ein Werbespot, den wir hätten herausnehmen müssen, der nur in Bayern laufen sollte, der aber von den Bayern noch nicht rausgeschnitten war. Und in letzter Minute kam die Filmrolle an, wir haben sie sofort gesendet, und nun lief in Berlin 6 Emster-Tropfen, den es in Berlin gar nicht gab. Wir haben bis nachts um 11 Anrufe gehabt, wo es denn diesen 6 Emster-Tropfen gibt. Das war also ein durchschlagender Erfolg. Ich habe am nächsten Tag gleich in Bayern beim 6 Emster-Tropfen angerufen und habe gesagt, die müssen unbedingt eine Filiale machen. So ein Erfolg, wie sie gestern hatten. Das war für die natürlich auch neu. Es wurde daraufhin auch in Berlin eine Niederlassung für 6 Emter-Tropfen eingeführt.
6? Mm-mm. 6 Emter-Tropfen. Der köstlich milde Magenbitter. In jedem Haus der Retter in der Not.
In Berlin fingen wir dann 1957 an, Live-Werbung auszustrahlen. Und zwar für ein Berliner Möbelhaus. Dieses Möbelhaus kam jeweils mit einem Zimmer, das vorgestellt wurde, also Möbeln dieses Zimmers. Diese Möbel wurden aufgestellt, im Studio aufgebaut. Dann wurde die Werbung gemacht. Ich hatte seinerzeit die Regie dieser Werbespots. Und es ging ein ganzes Jahr lang. Und es war die einzige Live-Werbung im Fernsehen, die wir in Deutschland hatten.
Wild im Afrikola-Rausch. 1971 wird bewiesen, dass die Elektrizität in den Kniekehlen bei Erregung dieselbe ist, die die Haare zu Berge stehen lässt. Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Up-Cola. Alles ist in Afrikola.
Für viel Aufregung sorgte damals dieser Afrikola-Spot, weil da auch ein bisschen mit weiblichen Attributen geworben wurde. Können Sie sich erinnern, dass es sowas gab wie Auseinandersetzung hinter den Kulissen in der Sendeanstalt mit dem Rundfunkrat, dass die sagten, also so eine Werbung wollen wir nicht im Fernsehen?
Oh ja, wir hatten viel solche Probleme. Also wir mussten jugendfrei sein. Wir hatten Probleme mit dem Rundfunkrat, auch im Zusammenhang mit natürlich leicht bekleideten Tänzerinnen und dergleichen. Oder ein Lufthansa-Spot, wo ein im Oberkörper nackter Mann im Waschzober saß und sich in Japan bedienen lässt, wo Lufthansa für einen Flug nach Japan warb. Es war außer dem Oberkörper nichts zu sehen und trotzdem, man argumentierte, man könnte sich ja was dabei denken. Also wir hatten damals ziemlich haarige Diskussion. Wir machten ja auch hier SFB Sandmännchen, im Übrigen auch finanziert durchs Werbefernsehen. Und das Sandmännchen sollte nicht im Zusammenhang mit Werbung laufen. Man würde die Kinder an Werbung ranführen. Es gab Diskussionen, die zum Beispiel bis zum Abgeordnetenhaus gingen und man die Lautstärke der Werbespots stark monierte, die wir ja nicht verändert haben. Und dazu gab es sogar eine Debatte im Abgeordnetenhaus.
Was darf sonst noch sein?
Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau.
Was? Keine Kapern?
Tut mir leid, gnädige Frau.
Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern.
Oh. Hallo, Frauengold nehmen.
Frauengold zur Beruhigung beim Einkauf, das hätte erst recht in der DDR die Gemüter beruhigen können. Trotz der Mangelwirtschaft gab es aber auch dort ab 1959 im deutschen Fernsehfunk Werbung. Ich fragte Simone Tippach-Schneider, die DDR-Fernsehwerbung wissenschaftlich untersuchte, wie diese Idee dazu geboren wurde.
Anfang der 60er Jahre kann man nicht unbedingt nur von der Mangelwirtschaft sprechen. Anfang der 60er Jahre hat die Konsumpolitik, die man 1958 ins Leben gerufen hatte, erste Früchte gezeigt. Auch das Chemieprogramm, das ja auch vorsah, ganz alltägliche Dinge massenhaft herzustellen, elektrische Konsumgüter, neue Stoffe, neue Produkte, die mussten bekannt gemacht werden. Es gab tatsächlich unwahrscheinlich viele neue Produkte und außerdem war das Fernsehen schon immer auch ein Propagandainstrument, wo man nicht nur Politik gegeneinander ausspielte und vorführte, sondern auch die Produkte zeigte, die natürlich besser und schöner sein sollten und man durchaus in den Westen hineinstrahlen wollte, wie toll der Konsum in der DDR ist. Es geht durch alle Alltagsdinge, bleiben wir mal bei der Küche, die wird revolutioniert durch die Haushaltsgeräte, elektrische Küchenmaschinen, aber auch Kosmetik, die natürlich auch neu revolutioniert wird durch Chemie. Da gibt es die Florena-Werbung zum Beispiel.
Heilkräftige Natur. Hautfreundlich, entzündungshemmend, heilkräftig Kamille. Aus dem Extrakt echter Kamillenblüten und den reinen Kamillenwirkstoffen Azulen und Bisabolol entsteht Florena Kamillencreme. Heilkräftige Natur in der blau-weißen Dose mit der vollreifen Kamillenblüte.
Sie unterscheiden sich natürlich von Westwerbung, weil es erstmal viel mehr Werbespots gab, diese auch viel üppiger und bunter waren und auch viel mal mit Übertreibung gearbeitet haben. Also um es mal kurz zu sagen, eine lila Kuh hätte es in der DDR nie gegeben, eine rote auch nicht. Schon, das verbietet schon der Name an sich. Das hat natürlich auch etwas Modernes, nämlich weg von jeglichem Kringel, weg von jeglichem Rosa, weg von jeglichem Plüsch.
Ein Mensch, der täglich kochen muss, spürt irgendwann mal Überdruss. Doch Schöpfergeist verzagt mitnichten, die kluge Frau fängt an zu dichten. Ein Kunstwerk wird der Rotkohlkopf, geformt für Schüssel oder Topf. Genial geschmacklich kombiniert und farbharmonisch nuanciert.
Und erstmal muss man sagen, die Leute, die Werbung in der DDR gemacht haben und Werbefernsehen, das waren wirklich Verrückte. Und die haben sich natürlich irgendwann auch geärgert, dass es immer weniger Produkte gab, für die sie werben sollten. Und wie soll man noch für Rotkohl werben in irgendeiner Form, weil da gab es ja keinen Hersteller im Besonderen. Also haben sich die Werbereimer, und da gab es einige, die im Prinzip tolle Ideen hatten, den Mut gehabt und auch den Gag gemacht und haben so richtig losgelegt, ja, bei der Rotkohlwerbung.
Für war ein Vitamingedicht. Lucullus selbst könnte es besser nicht. Seht nur, wie die Lippen schlecken. So köstlich kann nur Rotkohl schmecken.
1976 gab es dann in der DDR keine Rotkohl, wie aber auch keine andere TV-Werbung mehr. Verabschieden möchte ich mich am Ende des Radio 1 Medienmagazins hier im Inforadio mit der Telebärchenmusik des SFB-Werbefunks, die immer am Ende des Werbefernsehens erklang, als sich das Bärchen vom Funkturm auf eine Wolke schwang und schlafen legte. Sie bitte, liebe Gebührenzahler, bleiben auf Empfang hier im Inforadio mindestens bis zum nächsten Medienmagazin.
Mehr zu den Themen dieser Sendung online unter inforadio.de. Das Medienmagazin mit Jörg Wagner. Eine Gemeinschaftsproduktion mit Radio 1. Nächsten Sonntag wieder um 5:30 Uhr im Inforadio.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.